Wir haben heute etwa 80.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Toxine in der Umwelt. Und tagtäglich kommen neue dazu. Und alle, wirklich alle Gifte, die wir in der Umwelt finden, schaffen es über irgendeinen Kreislauf auch in unseren Körper.
Hallo und schön, dass du da bist zur 18. Folge von unserem Podcast Mitobiom, natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Bettina Mangold. Sie ist Heilpraktikerin und führte bis 2020 eine eigene Praxis in Stuttgart mit den Schwerpunkten orthomolekulare Medizin, Gelattherapie, Hormontherapie, Schmerztherapie und Darmsanierung. Seit 2020 ist sie Inhaberin der Gesundheitsakademie Stuttgart, wo sie medizinische Gesundheitscoachings und Webinare anbietet. In dieser Folge geht es um das Thema Entgiften. Was bedeutet Entgiften? Warum sollte ich meinen Körper entgiften? Für wen ist eine Entgiftung besonders wichtig? Wie kann ich eine Belastung mit Schadstoffen feststellen? Was passiert während einer Entgiftung im Körper? Und wie kann ich meinen Körper am besten entgiften? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bettina und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, hallo Leonie. Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Mir geht's super, weil für mich ist das heute so ein bisschen wie, ich sag mal, Weihnachten und Neujahr zusammen, weil ich über mein Lieblingsthema sprechen darf.
Das freut mich und ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon ein bisschen erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann auch direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema Entgiften und die meisten von uns haben wahrscheinlich auch schon mal davon gehört, dass man den Körper entgiften kann. Vor allem jetzt im Frühling, nach Weihnachten und Ostern, wo viele von uns viel Süßes oder Ähnliches gegessen haben, da kommt das Thema ja immer wieder mal auf. Aber wieso sollten wir denn überhaupt unseren Körper entgiften und was bedeutet das eigentlich genau?
Also ich mag es manchmal kaum glauben, aber einige halten Entgiften oder auch, wie es so schön neudeutsch heißt, Detox für einen überflüssigen Lifestyle-Trend und argumentieren dann einfach, das schafft ja der Körper auch alleine, sonst hätten wir es bis heute ja auch gar nicht in der Evolution geschafft. Also vielleicht mal vorweg. Klar, unser Körper hat alle notwendigen Einrichtungen, wenn man es so nennen möchte, und auch Möglichkeiten, um zu entgiften. Also dann allem voran die Leber, natürlich den Darm, die Nieren und dann auch noch die Systeme Lunge und Haut. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, und da möchte ich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir sind heutzutage wirklich so einer Vielzahl von Giftstoffen und auch Schwermetallen ausgesetzt, mit dem unsere körpereigenen Entgiftungssysteme, so will ich es jetzt mal nennen, einfach schlichtweg überfordert sind. Also unser menschlicher Körper ist Gott sei Dank, sonst wären wir ausgestorben, extrem anpassungsfähig. Aber diese ökologischen Veränderungen, die passieren in einer derartigen Geschwindigkeit, dass es für den Organismus unmöglich ist, sich rechtzeitig darauf einzustellen. Und um ein paar Zahlen kommen wir nicht drum rum. Wir haben heute etwa 80.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Toxine in der Umwelt und tagtäglich kommen neue dazu. Und alle, wirklich alle Gifte, die wir in der Umwelt finden, schaffen es über irgendeinen Kreislauf auch in unseren Körper, sei es also über den Mund und damit über den Verdauungstrakt, über die Lunge oder über die Haut oder Schleimhäute, denn leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man es sehen will, sind wir nicht getrennt von dem, was uns umgibt. Und also du wirst mich einfach bremsen, wenn es zu viel ist, aber ich würde gerne einige Dinge mal aufzählen, weil man macht sich oftmals gar nicht klar, was wir alles so tagtäglich in uns hineinlassen. Also allem voran haben wir da die Pestizide, da gehören Herbizide, Fungizide, Insektizide dazu, die wir im Essen finden. Und da sage ich nur das Stichwort Glyphosat. Ja, Glyphosat ist so ein genanntes Totalherbizid. Das wird also zur Unkrautbekämpfung eingesetzt, auch direkt vor der Getreideernte. Das ist der Wahnsinn. Und es ist wirklich faktisch in allen Supermarktlebensmitteln, so nenne ich es mal, nachweisbar. Und etwa 70% von der europäischen Bevölkerung haben erhöhte Urinwerte. Und Glyphosat schädigt unter anderem unser Darmmikrobiom, da kommt es dann zu einem Mangel von B- und K-Vitaminen, führt zu einer reduzierten Nährstoffaufnahme und steht im Verdacht, auch krebserregend zu sein. Und wir finden also nicht nur Pflanzenschutzmittel in fast unserem gesamten Essen wieder, sondern auch Arsen im Reis, Cadmium im Getreide, Quecksilber in Fisch und Meeresfrüchten. Da gesellt sich munter noch dazu Dioxin im Fleisch und vieles mehr. Und das Fatale ist, nicht nur unsere Böden sind teilweise stark mit diesen Pestiziden belastet, sondern die sind auch darüber hinaus noch mineralstoffarm. Und das ist deshalb besonders schlimm, weil unsere Entgiftung viele Mikronährstoffe braucht und verbraucht. Und schlimm finde ich auch die Vielzahl inzwischen der Lebensmittelzusatzstoffe. Also deren Auflistung nimmt ja manchmal, du wirst das vielleicht im Supermarkt kennen, wenn man so die Packungsrückseiten von den Produkten anschaut. Das nimmt ja die komplette Rückseite ein, ist dann in Areal 1 Punkt geschrieben, dass man es kaum lesen kann. Und viele davon sind nicht mal deklarationspflichtig. Ja. Und es wird dann oft gesagt, es werden noch immer alle Grenzwerte für die Problemstoffe eingehalten. Das mag für sich allein genommen stimmen, aber diese Kumulationseffekte, also wenn mehrere dieser Problemstoffe aufeinandertreffen, das kann niemand erfassen. Ja? Ähnlich wie Auswirkungen auf den menschlichen Körper, wenn zum Beispiel mehr als 5 verschiedene Medikamente in Kombination genommen werden. Und das ist die eigentliche Krux dran. Und wenn wir gerade schon über Medikamente sprechen, also ich denke da zum Beispiel an die Pille, an Schlafmittel oder Schmerztabletten, auch die müssen natürlich vom Körper entgiftet werden. Und das strapaziert die körpereigenen Entgiftungskapazitäten noch weiter. Und es gibt genügend Fälle von Medikamentenvergiftungen, die entstehen, wenn einfach, ich sag mal, das Entgiftungspotenzial des Körpers am Limit ist, sich diese Stoffe aufsummieren und es dann eben zu fatalen gesundheitlichen Problemen kommt. Und was uns Frauen vielleicht noch interessieren könnte, also wir haben Toxine, Schwermetalle in Kosmetika, in Duschgels, in Sonnencremes, Bodylotions. Und ein Beispiel sind zum Beispiel Formaldehydabspalter. Ja? 2014 hat das EU-Recht also Formaldehyd als wahrscheinlich krebserzeugend beim Menschen eingestuft und das wurde dann als Konservierungsstoff 2019 verboten. Aber Formaldehydabspalter findest du noch in ganz, ganz vielen Kosmetikprodukten. Ja, dann haben wir noch Aluminium in Deos, das kennt sicher jeder. Nitrosamine im Nagellack, Treibmittel und Polyacrylate im Haarspray und you name it. Und wusstest du übrigens, dass sich eine Frau durchschnittlich 150 verschiedene, teilweise toxische Stoffe tagtäglich über die Verwendung von Kosmetika aussetzt? Fand ich eine spannende Zahl.
Ja, Wahnsinn, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich beschäftige mich nämlich selbst mit dem Thema sehr stark in letzter Zeit und habe selbst auch meine gesamte Kosmetik auf Naturkosmetik umgestellt. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ja wirklich erschreckend, was alles in Kosmetikprodukten enthalten ist.
Ich habe es nicht glauben wollen, aber ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe mir wirklich mal so meine eigenen Kosmetika angeschaut. Also ich bin auch weitestgehend jetzt auf Bio umgestiegen, aber da kommt man locker auf die 150. Das ist, also da sieht man mal die Dimensionen. Um jetzt dieses Gruselkabinett noch ein bisschen weiter auszuschmücken, ich mache es einfach noch, weil es wichtig ist für das Thema, wirklich um es zu verstehen. Wir haben dann auch noch Weichmacher in allen Plastikverpackungen oder Plastikaufbewahrungsutensilien. Ja? Und Weichmacher, die wirken hormonähnlich, docken dann an unseren körpereigenen Östrogenrezeptoren an. Das ist vor allem für uns Frauen wichtig, weil Östrogendominanz, ja, das ist ein massives Problem. Das haben vielleicht viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon gehört. Für dich wird das sicher auch ein bekanntes Wort sein. Und diese hormonähnliche Wirkung, das bringt unseren Körper, was das Thema Hormone angeht, völlig durcheinander. Dann haben wir natürlich die Schwermetalle. Das ist jetzt keine Überraschung, in Fisch, vor allem fetten, großen Seefisch, in Meeresfrüchten. Viele haben auch noch Amalgamfüllungen in den Zähnen, teilweise unter anderen Plomben drunter, dass man das gar nicht so genau mehr weiß. Und eine Amalgam- und damit Quecksilberbelastung, die entsteht ja nicht nur über eigene Zahnfüllungen, sondern auch zum Beispiel über die Plazenta der Mutter und über Muttermilch. Das heißt also, das Baby kommt dann schon gleich mal mit einer ordentlichen Quecksilberbelastung auf die Welt, obwohl es selber im Außen gar keine Berührung damit hatte. Einfach über die Plazenta der Mutter und wenn die Mutter vielleicht noch Amalgamfüllungen hat. Dann haben wir die ganzen Autoindustrieabgase, vor allem das Blei. Wir haben Nikotin, das hat viel Cadmium. Der Alkohol ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Wir haben problematische Farbstoffe in der Kleidung. Laserdrucker haben ganz viele Farbpartikel, die mit Metallen beladen sind. Dann haben wir Formaldehydausdünstungen in Teppichböden, in Möbeln. Ach, was fällt mir noch ein? Reinigungsmittel im Haushalt. Dann das Trinkwasser. Da haben wir die Hormonrückstände, teilweise Chemikalien, Aluminiumbelastung. Dann Bisphenol A wird sicher vielleicht auch vielen noch was Bekanntes sein. Ist auch ein Weichmacher, der in ganz vielen Konservenbeschichtungen drin ist. Feinstaub, Mikroplastik und du könntest die Liste endlos weitermachen.
Ja, Wahnsinn. Da kommt man gar nicht mit bei so vielen Sachen, was uns da betrifft. Und das Schlimme ist, dass es eben nicht nur ein Teil ist, wie zum Beispiel der Bereich Kosmetik, sondern es sind so viele Sachen, was es eigentlich unmöglich macht, auf alles zu achten und zu verzichten.
Ich denke, wir müssen uns immer wieder klar machen, du hast das jetzt ganz, ganz richtig gesagt, wir leben einfach nicht isoliert unter einer Käseglocke. Also manchmal wäre das zwar schön im Leben, aber so funktioniert unser Leben nicht. Das heißt, wir müssen einfach eine Möglichkeit finden, wie wir dem wir ausgesetzt sind, bestmöglich begegnen können. Ja? Und vielleicht kommt jetzt auch so die Frage, ja, okay, alles Toxine oder verschiedene Chemikalien, aber was machen die denn eigentlich in unserem Körper so Schlimmes? Und da kann man sagen, natürlich jedes Toxin macht ein bisschen was anderes, was problematisch ist, aber im Großen und Ganzen haben sie schon Gemeinsamkeiten. Ja? Also die wirken neurotoxisch, also für unsere Nerven wirklich schädigend. Die blockieren oder verdrängen Mineralstoffe. Das ist ganz fatal. Ja, das sind dann so die Beispiele von Menschen, die zwar Nahrungsergänzungsmittel substituieren und einnehmen, aber du siehst dann im Labor, die Werte gehen nicht hoch, trotz Substitution. Ja, da ist dann meistens eine Schwermetallbelastung. Dann aktivieren diese Toxine auch entzündungsfördernde Zytokine, das sind also Botenstoffe im Körper. Ja, dann kann es zu einer Mitochondriopathie kommen. Also Mitochondrien sind ja die Energiekraftwerke in unserer Zelle. Das ist das, was uns energiegeladen, lebendig, funktionsfähig hält. Ja, diese Mitochondrien können durch Toxine geschädigt werden. Dann sind viele Toxine einfach ein allgemeines Zellgift, die blockieren Enzyme, schädigen Organe direkt. Und wie ich gerade vorher schon gesagt habe, beim Beispiel Quecksilber, Amalgam, viele Schwermetalle und Toxine sind halt auch leider plazentagängig und schädigen dann das ungeborene Leben schon im Mutterleib. Und wenn man sich das klar macht, also entgiften ist jetzt nicht etwas, was man so optional, weil es jetzt gerade Frühjahr ist oder so als einmalige oder gelegentliche Lifestyle-Maßnahme machen kann, sondern das ist eigentlich Lebensaufgabe.
Ja, absolut. Ich habe am Anfang ja auch schon gesagt, dass bei vielen Menschen das Thema Entgiften häufig im Frühjahr aufkommt. So als Frühjahrsentgiftungskur, was da auf jeden Fall auch ein guter Ansatz ist. Aber eigentlich geht es ja noch um so viel mehr. Denn es geht nicht nur um die Süßigkeiten, die wir mal an Weihnachten oder Ostern essen, sondern es geht um das, was wir tagtäglich zu uns nehmen und generell unserem Körper zuführen. Deswegen ist das Thema auf jeden Fall allgegenwärtig. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, für wen denn eine Entgiftung besonders wichtig ist. Wahrscheinlich sollte man bei den Sachen, die du aufgezählt hast, eigentlich jeder entgiften. Aber ich denke mal, dass es bestimmt bestimmte Gruppen gibt, bei denen eine Entgiftung besonders wichtig ist.
Also ich würde sagen, besonders natürlich für chronisch Kranke, ja, also für Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen. Und da denke ich vor allem zum Beispiel an Arteriosklerose, ja, weil hier die Plaquebildung in den Gefäßen stark zum Beispiel mit Schwerbelastungen, Schwermetallbelastungen, also vor allem mit Aluminium verbunden ist. Aber auch Risikogruppen, also die tagtäglich sehr viel mit Schwermetallen oder Toxinen zu tun haben. Also ich denke da zum Beispiel früher oder auch jetzt noch an Zahnärzte, ja, die ständig Amalgam rausbohren und teilweise nicht mal auf einen guten Eigenschutz achten. Oder zum Beispiel eine Berufsgruppe, das weiß ich noch aus meiner früheren Praxiserfahrung, zum Beispiel Floristen, ja, also die in Blumenläden arbeiten, weil diese ganzen wunderschönen Rosen und die Blumen, die wir dort kaufen können, das sind teilweise Giftbomben an der Außenseite, ja, weil die gespritzt sind bis zum geht nicht mehr. Also das sind Menschen, die es auf jeden Fall brauchen. Dann, ich sag mal, Leute mit eingeschränkter Entgiftungsleistung. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Das sind sogenannte Polymorphismen der Entgiftungssysteme. Ja, da muss man ganz, ganz besonders vorsichtig und strukturiert vorgehen, aber die brauchen ständige Entgiftung, ja, weil sonst hängen die irgendwann ganz furchtbar in den Seilen. Dann ganz klar, wenn man Kinderwunsch mit ausreichend Vorlauf und Planungszeit also planen kann, dann würde ich jedem Paar empfehlen, und zwar sowohl Männlein wie Weiblein, bitte entgiftet davor, ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Maßnahme, wo man sagen kann, dann gibt man dem Kind wirklich den bestmöglichen Start ins Leben. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, auch zum Beispiel bei Menschen, die sagen, Mensch, meine Vitalstoffe, also zum Beispiel, was weiß ich, mein Zink- oder Magnesiumspiegel, trotzdem ich Nahrungsergänzungen einnehme, will das in den Laborwerten einfach nicht einsteigen, ja, oder auch manchmal beim Vitamin D. Und das, obwohl der Darm okay ist, da muss man eben nach Schwermetallen schauen. Dann alle Menschen mit Autoimmunerkrankungen, für die ist es ein Muss, also Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Hashimoto, also inzwischen für mich gefühlt in der Praxis, jede dritte, vierte Frau hat diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, oder bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Rheuma, da ist es sehr, sehr wichtig. Dann alle, die mit chronischer Müdigkeit, ja, im schlimmsten Fall mit dem CFS, diesem Chronic Fatigue Syndrom, zu kämpfen haben. Vorsicht bei Schwangeren und Stillenden, ja, also da würde ich also deutliche Entgiftungsmaßnahmen nie machen. Maximal ganz, ganz, ganz milde Geschichten. Also das sollte immer ein Therapeut begleiten und auch nicht bei akuten Prozessen. Ja, da muss man mit Entgiften vorsichtig sein. Auch Vorsicht bei eingeschränkter Leistung von Entgiftungsorganen. Also wenn irgendwie die Leber nicht fit ist oder der Darm oder die Nieren, da muss man echt auch aufpassen. Und ich war früher ganz, ganz radikal in der Praxis. Ich habe generell mit den Leuten keine Schwermetallausleitungen gemacht, wenn sie nicht bereit waren, das Rauchen aufzuhören, ihre Amalgamplomben zu entfernen oder Tattoos, die vorhanden großflächig sind, zu entfernen.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach wahnsinnig vielen Zielgruppen, die entgiften sollten. Aber es ist vielleicht auch für diejenigen, die uns jetzt zuhören, interessant zu wissen, die mit ihrer Krankheit vielleicht auch nicht weiterkommen und nicht wissen, was sie machen sollen, dass auch die Entgiftung ein Weg sein kann, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und auch, wie du bereits gesagt hast, wenn zum Beispiel der Vitamin-D-Spiegel trotz Substituierung sehr niedrig ist, dann nicht einfach noch mehr substituieren, sondern auch mal schauen, woran das Ganze liegt.
Ja, das habe ich also auch oft festgestellt, genau das, was du jetzt sagst. Also da sollte man dann rechtzeitig an die Toxine, die Schwermetalle, ans Entgiften denken und sich vielleicht, wenn man sich unsicher ist, ich meine, im Internet, du weißt es ja, da kursiert alles Mögliche, wie man entgiftet oder wie es richtig geht oder wie die einzig richtige Maßnahme ist. Ich wäre da extrem, extrem vorsichtig. Was an Unsinn und unpraktikablen Anleitungen, gerade zum Thema Entgiften, im Internet kursiert, da zieht es mir manchmal die Schuhe aus. Also da wäre ich wirklich vorsichtig, weil der Schuss kann böse nach hinten losgehen.
Ja, da hast du total recht. Im Internet gibt es so viele verschiedene Anleitungen, die alle etwas Unterschiedliches sagen und für den eigenen Fall vielleicht genau das Falsche ist. Da sollte man wirklich lieber zum Arzt oder Therapeuten gehen und dann den passenden Weg finden, der für den eigenen Körper dann passt. Und du hast vorhin auch schon gesagt, dass es Menschen gibt, die nicht so gut entgiften können. Aber was heißt das denn eigentlich genau, beziehungsweise wie können wir denn überhaupt entgiften?
Ja, also ich versuche jetzt mal nicht zu fachlich und nicht zu technisch zu werden, aber ich glaube, um das Thema Entgiften wirklich ganzheitlich und komplett verstehen zu können, ist es wichtig, dass man weiß, wie die Leber das macht. Ja, also alles, was in unseren Körper reingelangt, sage ich jetzt mal ganz flapsig, gelangt über die Pfortader. Das ist also das große Blutgefäß, das das Blut aus den Verdauungsorganen sammelt. Ja, gelangen eben diese Toxine, Gifte, aber auch Medikamente in die Leber. Und da werden diese Substanzen also verarbeitet, umgebaut, entgiftet und über den Darm ausgeschieden. Und dieser Prozess, der läuft in drei Phasen ab. Und das ist wichtig, sich die nochmal vor Augen zu führen. Ja, also es kommen fettlösliche Toxine und in der ersten Phase werden diese Toxine über bestimmte Entgiftungsenzymsysteme, Ja, unter Zuhilfenahme von Nährstoffen, da gehören also in der Phase 1 B-Vitamine, Vitamin A und D, Calcium, Phospholipide, Glutathion und so weiter dazu, werden diese Dinge in bestimmten Reaktionen, die dann dadurch ausgelöst werden, in Zwischenprodukte umgewandelt. Ja, das nennt man fachlich Metabolite. Die sind jetzt aber wirklich fies, weil das sind ganz, ganz aggressive, freie Radikale, sogenannte auch Superoxide, und die müssen durch Antioxidantien, die unser Körper zur Verfügung stellt, also da gehören Vitamin C und E und Selen und was weiß ich, Coenzym Q10 braucht es noch, werden die praktisch entschärft. Das heißt, wenn also schon in der Phase 1 diese Nährstoffe fehlen, läuft schon mal die erste Phase nicht ab. Wenn dann bei diesen Zwischenprodukten Antioxidantien fehlen, ja, dann haben wir vielleicht eine funktionierende erste Phase, aber wir haben ganz, ganz, ganz viel diese hochaggressive Metabolite, die dann praktisch so in der Leber quasi stecken bleiben, ja, oder da einfach ihre fatalen Auswirkungen anrichten können. Und dann geht es weiter in die Phase 2. Auch da braucht es wieder diese Entgiftungsenzymsysteme. Und es braucht wieder diese Mikronährstoffe, das sind vor allem schwefelhaltige Aminosäuren und Glutathion. Und dann kommt es wieder zu bestimmten Reaktionen. Und dann, wenn das bis dahin alles glatt läuft, dann gibt es wasserlösliche, unschädliche Toxine. Und die werden dann entweder über die Galle, Gallensäuren und damit über den Stuhl ausgeschieden oder über die Nieren dann mit dem Urin. So funktioniert die Entgiftung. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen, und man glaubt gar nicht, wie viele das sind, die haben bei diesen Entgiftungssystemen der Phase 1 und 2 sogenannte genetische Defekte. Das nennt man Polymorphismen. Das heißt, von der genetischen Ausstattung her sind die stark eingeschränkt. Und das ist etwas, das kann man nicht reparieren. Das kann man nur bestmöglich unterstützen. Und wenn man merkt, Mensch, ich entgifte, aber mir geht's nicht gut dabei, oder ich habe immer wieder mal einen Anlauf unternommen, aber irgendwie fühle ich mich danach noch viel, viel schlechter als vorher, dann ist, glaube ich, da der Zeitraum gut zu sagen, ich lasse das mal von einem Arzt, das können nur Ärzte in Auftrag geben, untersuchen, ob so ein genetischer Polymorphismus vorliegt. Kann man übers Labor bestimmen, muss man auch nur einmal im Leben machen, weil sich das nicht ändert. Und man weiß dann, was muss ich lebenslang substituieren, um optimal entgiften zu können. Und noch viel wichtiger, welche Medikamente muss ich unter Umständen komplett außen vor lassen, weil ich sie nämlich so gut wie gar nicht entgiften kann.
Erstmal war das eine sehr gute Erklärung, wie Entgiften denn eigentlich funktioniert. Und ich glaube, du hast das Ganze auch wirklich so einfach wie möglich dargestellt, obwohl es ja wirklich ein sehr komplexer Prozess ist. Und da hast du zum Ende hin auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass manche Menschen auch genetisch bedingt nicht so gut entgiften können. Und das ist vielleicht auch für diejenigen interessant, die selbst schon vermuten, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie sich zum Beispiel nicht so gut fühlen nach einer Entgiftung und ihr Körper sich gar nicht so anfühlt, wie sie sich das erhofft hatten. Und dann sollten diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, auf jeden Fall die Untersuchung mal durchführen lassen, und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen schon. Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie kann man denn eine Belastung mit Schadstoffen überhaupt feststellen? Also gibt es da Symptome, die darauf hindeuten, oder kann man Tests machen, die mehr Aufschluss darüber geben?
Also man kann natürlich jetzt nicht an diesen ca. allen 80.000 Toxinen, denen wir ausgesetzt sind, Laboruntersuchungen machen. Das geht nur für ein paar Big Points, die kann ich gerade mal auflisten. Aber vorweg, sich rein an Symptomen zu orientieren, das ist super schwierig, weil bei den Schadstoffbelastungen sind die Symptome super unspezifisch und ganz, ganz, ganz vielfältig. Da haben wir Müdigkeit, da haben wir wirklich chronische Erschöpfung, wir haben schlechten Schlaf, dann auch neurodegenerative Erkrankungen, also ich denke da an Alzheimer, MS oder ALS, dann Demenz, ganz großes Thema, Depressionen, Gedächtnisstörungen, chronische Entzündungen, Infektanfälligkeit, was fällt mir noch ein? Allergien, Asthma, Rheuma, Hormonstörungen und natürlich Krebs. Also du siehst, an den Symptomen orientieren geht nicht. Ja? Also man kann Labordiagnostik machen. Je nach Toxin oder Schwermetall ist es möglich übers Blut oder über Urin, Haarproben, auch über den Speichel, gerade zum Beispiel bei Amalgamfüllungen oder problematischen Zahnmaterialien. Oder man kann es auch über die Muttermilch feststellen. Zum Beispiel Schwermetalle, also wie Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen, Aluminium, das kann man am besten über den Urin testen. Ja, nach einer vorherigen sogenannten Provokation über Chelatoren, also Chelatoren sind Stoffe, die Schwermetalle im Körper quasi lösen, binden und dann wird das Ganze im Urin ausgeschieden und diesen Urin kann man dann einschicken ins Labor und dann wirklich gut schauen, dann kriegt man so eine Idee, was für eine Belastung ist vorhanden. Weil im Blut sind zum Beispiel Schwermetalle nur bei einer echt akuten Vergiftung nachweisbar oder Blutuntersuchung kann auch eine Momentaufnahme sein, zum Beispiel über die Nahrung der letzten Tage. Also wenn du gestern jetzt ein riesiges Thunfischsteak gegessen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch Quecksilber im Blut feststellst, relativ groß. Ja. Toxine wie zum Beispiel Organchlorverbindungen, also da denke ich jetzt an zum Beispiel PCB oder Lindan, DDT, das werden vielleicht viele noch kennen. Oder Lösemittel wie Benzole oder auch Weichmacher, gerade das Bisphenol A, aber auch Glyphosat, das kann man im Labor testen. Aber es gibt einen ganz einfachen Selbsttest und den muss ich hier mal teilen. Und zwar, wer das machen möchte, bitte möglichst eine, ich sag mal, kontaktarme Zeit einplanen. 1 bis 3 Knoblauchzehen und 1 Esslöffel Bärlauchpesto. Ja, das verzehren. Und wenn es einem danach richtig schlecht geht, dann liegt die Vermutung einer Schwermetallbelastung sehr nahe. Ja, und das gilt auch generell auf Reaktionen mit schwefelhaltigen Nahrungsmitteln. Ja, dann ist man meistens ein schlechter Entgifter. Es gibt ja so Leute, die sagen, boah, also Knoblauch oder Zwiebeln vertrage ich überhaupt nicht, dann geht es mir immer so schlecht. Das sind meistens die, die belastet sind oder schlechte Entgifter sind.
Das ist wirklich ein super Tipp mit dem Knoblauch und das werde ich auf jeden Fall auch mal selbst ausprobieren. Das finde ich wirklich super interessant. Und dass das Ganze so zusammenhängt, das hätte ich irgendwie überhaupt nicht gedacht. Aber ein wirklich wertvoller Tipp zum selber ausprobieren einfach mal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ganz, ganz viele unserer Zuhörer das mal zu Hause testen werden. Und wir haben ja jetzt schon ganz viel über die verschiedenen Dinge gesprochen, die uns belasten können und wie man das herausfinden kann und so weiter. Aber jetzt würde mich auch mal interessieren, was ich denn tun kann, um meinen Körper vielleicht zu entgiften. Also wir haben zu Anfang ja schon gesprochen, dass man möglichst vielleicht auch mit seinem Arzt oder Heilpraktiker das gemeinsam machen sollte, weil es so viele Anleitungen gibt, die auch vielleicht nicht die richtige für einen selber ist. Aber hättest du denn trotzdem ein paar Dinge, die du vielleicht uns mitteilen kannst, die man selber tun kann, um den Körper zu entgiften?
Lass mich mal mit dem von mir geprägten Begriff der Entgiftungspyramide anfangen. Also das kann man so ein bisschen wie einen Hausbau vergleichen. Also die Grundlage muss immer ein ganz solides Fundament sein, wenn man entgiften möchte. Ja? Und dann kann man da Schritt für Schritt drauf aufbauen und dann irgendwann die eigentliche Entgiftung starten. Aber ganz klar, es gehört dazu, und da komme ich nachher noch mal ein bisschen genauer dazu, eine Ernährungsumstellung, es gehört eine Darmsanierung dazu, es gehört eine Zahnsanierung dazu. Also wenn problematische Füllmaterialien wie Amalgam vorhanden sind oder teilweise für manche auch Gold, das muss raus. Mikronährstoffe sollten gezielt nach Laboruntersuchung aufgefüllt werden. Dann Giftvermeidung, das heißt alles, was man im Umfeld eliminieren kann, was belastet, zum Beispiel ausdünstende Möbel oder Heimtextilien, problematische Kleidungsstücke, Kosmetika, vielleicht Wasserfilter installieren. Also alles, was man beeinflussen kann, sollte man eliminieren. Dann geht es weiter mit dem Thema EMF, also elektromagnetische Frequenzen. Ja? Zum Beispiel aus Smartphone, WLAN oder so schnurlos Telefonen, das sind absolute Detox-Blockaden. Ja? Dazu kommt, dass die Strahlung die schädigende Wirkung von Schwermetallen verstärkt. Also jedes Metall hat quasi Antennen, das reagiert dann mit der elektromagnetischen Strahlung, also ganz fatal. Dann brauchen wir ein Stress- und Schlafmanagement, weil das meiste unserer Entgiftung läuft in der Schlafenszeit ab, nämlich 100% der geistigen und etwa 75% der körperlichen Regeneration. Und dann Bewegung, also mal richtig ordentlich ins Schwitzen kommen und Wärmeanwendungen wie Sauna oder Infrarot. Ja, also das ist so die Basis. Und diese Schritte sollte man echt im Sinne von einer soliden Statik, ich sage immer wie beim Hausbau, nicht auslasten. Weil sonst kriegt das ganze Gebäude früher oder später Risse und bricht dann schlimmstenfalls ein. Ja, vor allem je belasteter oder angegriffener man ist. Also ich gehe jetzt mal nicht auf die professionellen Schwermetallausleitungen ein, sondern wie du gesagt hast, was kann ich in Eigenregie durchmachen? Natürlich, man kann fasten. Also kürzere Fastenzeiten kann man gut, auch wenn man nicht so erfahren ist, zu Hause, wenn man sich die entsprechende Lektüre besorgt, durchführen. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Geschichte. Man kann auch, ich sag mal mit Einschränkungen, so diese Entgiftung nach Klinghardt machen, mit Chlorella, Bärlauch, Koriander. Das kann man auch unter Umständen ganz gut allein zu Hause machen. Man kann zum Beispiel auch mit Komplexpräparaten, die also verschiedene Mikronährstoffe kombinieren, die die Entgiftung ankurbeln und unterstützen. Und das Ganze dann, also die Ausleitung über bindende Substanzen, wie zum Beispiel Zeolit oder Bentonit oder Heilerde unterstützen, ja. Oder auch die klassische Leberreinigung. Das kennen vielleicht manche von den Zuhörern, also mit Olivenöl oder Mariendistelöl und Grapefruitsaft und entsprechenden Darmreinigungen und Kaffeeeinläufen. Also so eine Leberreinigung, das kann man super alleine zu Hause machen, dauert etwa 2 Wochen. Die Ergebnisse sind phänomenal. Das ist mein Favorit so für die Heimanwendung.
Das sind ja wirklich einige Sachen, die man selbst tun kann, um den Körper zu entgiften. Wirklich sehr wertvolle Tipps, die du da genannt hast. Und die auch gar nicht so schwer umzusetzen sind, wie ich finde. Und jeder kann da ja auch für sich schauen, was ihm oder ihr da gut gefällt und was da persönlich gut zu einem passt. Und du hast vorhin auch schon kurz das Thema Ernährung und Nährstoffe angesprochen. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch mal kurz was sagen.
Für die meisten wird es nichts Neues sein, weil im Prinzip wir wissen ja, wie es geht. Ja, aber Wissen ist nicht Tun, sage ich immer wieder. Deshalb, ich werde es gerne einfach nochmal aufführen. Das Wichtigste ist vorab, Produkte ausschließlich aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Ja, warum? Weil wir weitestgehend die Aufnahme von Pestiziden vermeiden können. Außerdem haben die, ich sag mal, biologisch-dynamisch gezogenen Pflanzen deutlich, also wirklich deutlich nachweislich mehr sekundäre Pflanzenstoffe, da die sich nämlich noch selbst verteidigen müssen. Also ich sag mal, die Glyphosat-Besprühten, die haben ja das Sorglosleben. Die brauchen das einfach nicht mehr. Das heißt, diese Pflanzen haben nur noch minimal Polyphenole oder sekundäre Pflanzenstoffe. Also immer Bio. Dann lokal, saisonal, keine Ware aus Übersee, wenn immer möglich. Klar, Fleisch aus und Tierprodukte möglichst aus Bio-Weidehaltung. Ja. Die haben nicht nur mehr Vitamin D-Gehalt, das Fleisch, sondern es ist einfach gesünder, weil wir da nicht die ganzen Antibiotika und Medikamente mit aufnehmen und ich sag mal problematischen Stoffe aus der Fütterung. Dann würde ich auch wenn er manchmal lecker schmeckt, den fetten Seefisch eher vermeiden. Ja. Also ich denke da zum Beispiel auch so an Thunfisch. Das ist einfach eine hohe Belastung an Schwermetallen, gerade Thunfisch aus der Dose. Oje, oje. Dann unverpackte Produkte möglichst wählen, ja. Plastik, wo es geht, wegen den Weichmachern einfach vermeiden. Gemüse, so viel irgendwie geht. Das ganze Spektrum der Farben, das ist ja auch eine Freude fürs Auge und wir haben da diese sekundären Pflanzenstoffe. Maßvoll Obst, Rohkost ist gut, Wildkräuter sind super, Sprossen, das ist ein Feuerwerk an Antioxidantien. Dann Bitterstoffe, Bitterstoffe, Bitterstoffe. Unsere Nahrung enthält so gut wie keine mehr. Ich weiß noch, als Kind, bei uns gab es daheim Auftritte beim Mittagstisch, weil ich den Gurkensalat nicht essen wollte, weil damals waren Gurken, Salatgurken, noch bitter an den Enden. Gibt es heute nicht mehr. Also Bitterstoffe, wo immer möglich, Radicchio, Rucola, Chicorée. Und wem das nicht bitter genug ist, Bitterstoffe substituieren. Da freut sich die Leber ohne Ende. Kurkuma und Ingwer im Essen, die können richtig was. Ja, auch Grüntee oder chlorophyllhaltige Lebensmittel. Ich meine, über Fertigprodukte, Dosennahrung, Konserven, E-Nummern müssen wir nicht sprechen. Das sollte man meistens außen vor lassen. Und ich würde immer auch individuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sofern die bekannt sind, berücksichtigen. Ja, dann tut sich der Körper deutlich leichter, Entgiftungskapazitäten zu mobilisieren. Und alles, was Entzündungen fördert bei der Ernährung. Und da, das wird jetzt für viele ein Wermutstropfen sein, das ist halt Zucker, das sind die verarbeiteten Lebensmittel, das ist Weißmehl, Softdrinks. Das sollte einfach außen vor sein. Und gute, hochwertige Fette und Öle, möglichst viel Omega-3, wenig Omega-6, hochwertiges Eiweiß. Das war's im Schnelldurchlauf.
Ja, absolut. Das ist einfach so wichtig, das Thema Ernährung. Und was du angesprochen hast, ist ja wirklich auch in allen Lebenslagen wichtig. Eine gesunde Ernährung ist halt einfach das A und O und wir kommen auch einfach nicht drum herum, auch wenn wir uns es vielleicht manchmal wünschen würden. Und auch schön, dass du das alles nochmal so ausführlich beschrieben hast. So haben wir nochmal einen guten Überblick darüber bekommen. Und wer sich jetzt noch weiter zum Thema Bitterstoffe informieren möchte, in unserer letzten Podcast-Folge habe ich mit Peter Emrich über das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Und ja, für alle, die da Interesse haben, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und dann habe ich noch eine Frage zur Dauer. Und zwar sind ja viele Dinge, die du angesprochen hast, einfach allgemeine Dinge, die man generell in seinen Alltag einbauen bzw. auch komplett verändern sollte. Aber für diejenigen, die sich schwer tun, darauf zu verzichten oder darauf zu achten, gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, phasenweise zu entgiften?
Wie gesagt, dann kann man zum Beispiel so eine Leberreinigung machen oder man kann sich individuell so ein Protokoll zusammenstellen aus B-Vitaminen, Vitamin C und E ist da gerne mit dabei, Chlorella, Spirulina-Algen, Glutathion, Selen ist ganz wichtig, also dieser Mikronährstoff für die Entgiftung, dann die Alpha-Liponsäure. Sämtliche Polyphenole, ich denke da an Resveratrol, Quercetin, OPC, aber auch Curcumin, Aminosäuren, wie zum Beispiel Glycin oder Cystein, Bitterstoffe, also ich komme nochmal darauf zurück, die Bitterstoffe, Mariendistel, also das Silimarin, das ist ja einfach leberregenerierend, Leberschutz oder eben schwefelhaltige Geschichten wie MSM. Damit kann man gut mal eine Kur machen, ja. Ich würde es aber immer mit bindenden Stoffen wie zum Beispiel Zeolit, Bentonit, Heilerde oder Huminsäuren kombinieren, ja, dass auch wirklich Toxine gut abgebunden werden im Darm und ausgeschieden werden können. Und ich würde auch immer darauf achten, dass wir was Basisches mit dabei haben. Also ob man jetzt ein Basenpulver nimmt oder eben spezielle Mineralien, die den Körper ein bisschen basischer machen, weil der Urin sollte nicht dauerhaft sauer sein bei der Entgiftung, ja, weil dann zerfallen oft Komplexe, gerade wenn Schwermetalle gebunden sind. Und es wird rückresorbiert in den Körper. Also das sind so Dinge, die man zum Beispiel gut einbauen kann. Und es gibt ja auch viele Komplexpräparate, die schon vieles, was ich gerade genannt habe, kombinieren, ja.
Ja, das ist doch, denke ich, auch gut für alle, die gerne mal eine Entgiftungskur machen möchten, das Ganze ausprobieren wollen und auch mal schauen, wie der eigene Körper eigentlich darauf reagiert und was da so mit einem selbst auch passiert. Ja, und dann hast du uns ja auf jeden Fall auch einen tollen Überblick über das ganze Thema Entgiften gegeben, was da im Körper passiert, warum wir überhaupt entgiften sollten, wie wir auch entgiften können und für wen das Ganze besonders wichtig ist. Und mir und bestimmt auch unseren Zuhörern ist nochmal bewusst geworden, wie viele Giftstoffe sich in unserer Umwelt eigentlich befinden. In unserer Kosmetik, in unserem Essen oder auch in unserer Kleidung. Und dass man das alles nochmal bewusster wahrnimmt und auch mehr darauf achtet, was man so tut und wie wir unser Leben auch nochmal optimieren können, sodass es unserem Körper und uns auch gut geht. Und dann würde ich dich gerne noch fragen, ob du noch abschließende Worte für unsere Zuhörer hast, die du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, also ich mache es jetzt nicht zu lang. Ich möchte drei Dinge noch ganz kurz ansprechen. Schwitzen ist wichtig. Also Leute, bewegt euch und bewegt euch einmal am Tag so, dass ihr richtig ins Schwitzen kommt. Das unterstützt super die Entgiftung. Über den Schweiß geht ganz viel raus, ja. Also ganz viele Sachen. Dann Hitzeanwendungen wie Sauna oder noch besser Infrarotsauna ist so ein Booster für jede Entgiftung, ist absolut zum Beispiel bei der Infrarotsauna kreislaufschonend, für mich ein echter Gamechanger beim Thema Entgiftung. Und lieber, ich sag mal, eine kleine Tagesroutine sich zusammenstellen. Also zum Beispiel morgens lauwarmes Wasser mit Zitrone trinken, Öl ziehen, die Bewegung einbauen, solche Geschichten. Also einfach Sachen, die so auf sanfte Weise kontinuierlich die Entgiftung unterstützen, als so Gewalt-Hauruck-Kuren. Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Und so eine Tagesroutine, die kann man sich wirklich gut zusammenstellen. Nach 2 Monaten ist das eine Gewohnheit und dann flutscht die Sache. Das wäre gerne etwas, was ich den Leuten noch mitgeben würde, ja.
Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen abschließenden Worte. Und dann bedanke ich mich bei dir für dein unglaubliches Wissen zum Thema Entgiften und deine Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir über ein so spannendes Thema zu sprechen. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht ganz bald nochmal wieder hören. Vielen Dank, liebe Bettina.
Ich danke dir, Leonie. Es war mir eine echte Freude. Alles Gute für dich.
Ich hoffe, diese 18. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.